Der Heilige Krieg von John Bunyan. Erster Teil: Die Zeit der Sünde und des Abfalls. Sechstes Kapitel: Der Angriff auf die Stadt. Die Heerführer des königlichen Heeres hatten aus den trotzigen Antworten der großen Stadt sowie aus deren ganzen Gebaren so viel entnommen, dass Menschenseele entschlossen ist, einen Kampf zu wagen. Da es ihnen nicht möglich war, mit den früheren, besseren Beamten der Stadt in irgendwelche Verbindung zu treten, so blieb auch ihnen nichts anderes übrig, als die Bürger in offener Feldschlacht zu empfangen und es auf eine Entscheidung durch Waffengewalt ankommen zu lassen. So wie von Diabolus das Ohrtor besonders stark befestigt war, verstärken sie die Kolonne, die dagegen anzurücken bestimmt war, in wirklich furchtbarer Weise. Denn das war ihnen klar: Konnte man hier nicht eindringen, so würde man überhaupt nichts gegen die Stadt ausrichten können. Nachdem nun auch jeder anderen Heeresabteilung ihr passender Platz in der Kampflinie angewiesen war, wurde das Losungswort gegeben: Ihr müsset von Neuem geboren werden. Das Zeichen zum Angriff wurde durch Trompetenstoß gegeben, was die in der Stadt mit Tumult, Drohung und wildem Kriegsgeschrei erwiderten. Und so begann denn der Kampf. Die Städter hatten aber zwei große Geschütze auf dem Turm über dem Ohrtor aufgepflanzt und nannten das eine Hochmut, das andere Eigensinn. Auf diese setzten sie großes Vertrauen, weil sie im Schloss vom Gießer des Diabolus namens Aufgeblasen gegossen worden waren und sich in jeder Hinsicht als gefährliche, schwere Artillerie erwiesen. Doch die königlichen Befehlshaber waren so umsichtig und wachsam, dass keiner getroffen wurde, wenn ihnen auch zuweilen eine Kugel am Ohr vorbeipfiff. Überhaupt kämpfte das königliche Heer mit der höchsten Tapferkeit und unter unausgesetzter Kraftanstrengung. Die Feldhauptleute des Königs hatten verschiedene Schleudern oder Wurfmaschinen und zwei oder drei Mauerbrecher mit sich gebracht. Ohne Aufhören ließen sie diese gegen die Mauern der Stadt, besonders gegen das Ohrtor, spielen, um dort Eingang zu gewinnen. Allein Menschenseele hielt so hartnäckig aus und schlug unter der angefachten Wut des Diabolus durch die Widersetzlichkeit des Herrn Wille, den Trotz des alten Bürgermeisters Unglaube und des Syndikus Vergissgutes, alle Angriffe so entschieden ab, dass die großen Anstrengungen und Kosten für diesen Sommerfeldzug auf Seiten des Königs fast ganz verloren und der Vorteil sich auf die Seite von Menschenseele zu neigen schien. Unter diesen Umständen traten am Ende, zumal da es Winter wurde, die Generäle des Königs einen gut geordneten Rückzug an und verschanzten sich in ihren Winterquartieren. Wir müssen aber über diesen ganzen Feldzug noch Näheres berichten. Als die königlichen Generäle vom Hof des Königs abmarschiert waren, stießen sie auf ihrem Zug gegen die Stadt Menschenseele zufällig auf drei junge Burschen, die bei ihnen Dienst nehmen wollten. Es waren schmucke junge Leute und dem Anschein nach voll von Mut und Geschick. Ihre Namen waren Überlieferung, Tradition, Menschenweisheit und menschliche Erfindung. Die Feldherren erläuterten ihnen den Zweck ihres Zuges und baten sie, sich bei ihrem Anerbieten ja nicht zu übereilen. Aber die jungen Leute erklärten, sie hätten sich die Sache schon längst vorher reiflich überlegt. Als sie hörten, dass ein Feldzug bevorsteht, wären sie gleich entschlossen gewesen, daran teilzunehmen. Sie schienen mutige Leute zu sein. So nahm sie Hauptmann Boanerges in seine Heeresabteilung auf und sie zogen mit hinaus in den Kampf. Bei einem der schärfsten Rückzugsgeplänke trug es sich aber zu, dass eine Abteilung der Leute des Herrn Wille aus der Stadt herausbrach in den Nachtrab des Hauptmanns Boanerges eindrang, bei der sich zufällig diese drei jungen Leute befanden, sie zu Gefangenen machte und sie mit sich in die Stadt davonführte. Nicht lange lagen sie in Haft. Da sprach es sich in allen Straßen der Stadt herum. Die Leute des Herrn Wille hätten drei Vornehme aus dem Lager Schadeis gefangen genommen. Schließlich drang diese Nachricht auch bis in die Burg des Diabolos. Dieser ließ sogleich die Gefangenen zu sich führen und fragte sie, wer sie wären, woher sie kamen und was sie im Lager Schadeis zu schaffen gehabt hätten. Sie gaben darauf Bescheid und wurden wieder ins Gefängnis zurückgeführt. Nach einigen Tagen ließ sie aber Diabolos wieder vor sich bringen und fragte sie, ob sie geneigt wären, unter ihm gegen ihre früheren Befehlshaber Dienste zu nehmen. Ohne vieles Bedenken erklärten sie ihm: Es ist eigentlich nicht so ausschließlich die Religion als vielmehr der Wurf des Glücks mit seinen Gaben, womit wir uns durchs Leben zu schlagen suchen. Wenn daher eure Herrlichkeit die Gnade haben will, für unser weiteres Fortkommen zu sorgen, so würden wir willig in euren Dienst treten. Nun gab es aber in der Stadt Menschenseele einen viel geltenden, regsamen Hauptmann mit Namen Alles Gleich. Zudem schickte Diabolos diese drei mit einem eigenhändig geschriebenen Brief folgenden Inhalts:
Alles Gleich, mein Liebling, diese drei Männer, die dir diesen Brief überbringen, haben den Wunsch, mir in dem gegenwärtigen Krieg zu dienen. Ich weiß dir aber unter keine bessere Leitung zu stellen, als wenn ich sie dir übergebe. Nimm sie daher in deine Kompanie auf und verwende sie, wenn es die Not erfordert, gegen Schadei und seine Krieger. Leb wohl.
Gern stellte sie der Hauptmann Alles Gleich ein. Ja, machte auch zwei von ihnen zu Feldwebeln und den Herrn Menschliche Erfindung zu seinem Fahnenträger. Das Belagerungsheer gewann aber auch manchen nicht unbedeutenden Vorteil über die Stadt. So schossen sie zum Beispiel das Dach auf dem Haus des neuen Oberbürgermeisters Unglaube völlig zusammen, und dadurch wurde dessen eigentliches Tun und Treiben den Blicken aller vielmehr offenbar. So hätten sie auch Herrn Wille fast mit einem Wurfgeschoss erledigt, doch er erholte sich bald wieder. Unter den Ratsherren aber richteten sie ein großes Blutbad an, denn mit einem einzigen Schuss streckten sie sechs von ihnen nieder, nämlich Herrn Flucher, Herrn Hurer, Herrn Wut, Herrn Lügenmund, Herrn Trunkenheit und Herrn Betrug. Es gelang ihnen auch, die zwei Geschütze, die auf dem Turm über dem Ohrtor standen, aus ihren Lafetten zu heben und ohne Umstände in den Schmutz hinabzustürzen. Wenn nun auch die Feldherren des Königs ihre Winterquartiere bezogen hätten, vergaßen sie dabei doch nicht ihren König, gaben den Kampf nicht auf, beunruhigten fortwährend die Stadt und taten ihr bei Gelegenheit großen Abbruch. Und dieses Verfahren war überaus zweckdienlich, denn jetzt konnte sich Menschenseele nicht mehr so sicher in Schlaf einwiegen wie zuvor. Auch war es ihr nicht mehr möglich, sich wie in früherer Zeit mit Ruhe und Sorglosigkeiten ihren Schwelgereien und Ausschweifungen zu überlassen. Jeden Augenblick musste sie einen Angriff vom feindlichen Heer erwarten. Und die Überfälle kamen so oft, so heftig, bald hier, bald dort, dass ihre Seele fast matt wurde bis zum Tode. Die Sturmglocke ertönte so häufig und rief sie so oft auf die Lärmplätze, und das gerade, als die Nächte am längsten, das Wetter am kältesten und die Jahreszeit am unfreundlichsten war, dass dieser Winter für Menschenseele alle früheren an tausendfachen Ungemach weit übertraf. Zuweilen klangen von draußen her die hellen Posaunentöne herein. Ja, zuweilen wirbelten die Schleudermaschinen große Steine in die Stadt. Manchmal rannten in finsterer Mitternachtsstunde wohl 10.000 Krieger vom Heer des Königs um die Stadt, erhoben ein Feldgeschrei und riefen sie zum Kampf heraus. Dann wieder wurden manche in der Stadt verwundet und ihr klägliches Geschrei und Todesröcheln erfüllte die Häuser. Der Schrecken war so allgemein und so groß, dass etwas Außerordentliches geschah. Selbst Diabolus wurde in diesen Tagen in seiner Ruhe und Standhaftigkeit erschüttert.